Walzer
und Göbel.
Europa
gefühlsecht.
Herzlich willkommen zu Corona-Spezial. Heute legen wir ein besonderes Augenmerk auf unsere Gefühlswelt, wie es uns eigentlich geht, in allen Höhen und Tiefen. Und unsere Gefühlswelt, die wird ja diese Tage ziemlich durcheinander gerüttelt. Vom so ein bisschen flauen Gefühl in der Magengrube, weil man nicht so recht weiß, wie es weitergeht und was das alles zu bedeuten hat und ob es einen vielleicht doch irgendwann trifft, bis hin zu wirklich schweren existenziellen Sorgen, weil man nicht weiß, wo das Geld herkommen soll für die Miete, fürs Essen. Wir sind derzeit wahnsinnig vielen Stressfaktoren ausgesetzt und mit ihnen konfrontiert. Die können uns durchaus unrund machen, Angst machen, aber auch wütend. Manche Nachrichten, die führen auch zu Empörung. Ja, da regen wir uns dann auf. Es gibt hetzerische Meldungen und auch Ohnmachtsgefühle, mit denen wir konfrontiert sind, weil zu Hause sitzen, da kann man ja nicht so viel machen. Wir können nicht so viel beitragen dazu, dass es besser wird. Oder Überforderungsgefühle auf der anderen Seite, zum Beispiel bei all denen, die ja wirklich an vorderster Front im Einsatz sind. Ja, lieber Alex, wie geht's denn dir mit deinem Gefühlshaushalt derzeit? Bist du immer total in deiner Mitte?
In meiner Mitte, um Gottes Willen. Ich sag dir, wann ich in meiner Mitte bin, wenn ich vor dem Ganzkörperspiegel stehe und meinen Bauch sehe, der aufgrund des vielen Zuckers, den ich da jetzt gerade unnötigerweise zu mir nehme, willkommen in der Gemeinschaft, immer größer wird und ich immer entsetzter. Also ich meine, es hält sich noch in Grenzen, aber das ist die ganze Mitte im Moment. Aber ich hoffe, dass ich heute etwas über meine Mitte lerne.
Ja, alle, die sehen, können sehen bereits, wir sind heute nicht allein zu zweit, sondern wir sind zu dritt. Alle, die hören, die werden das jetzt gleich erfahren, weil in unserer heutigen Sendung, wo es um die Gefühlswelt geht, da wollen wir uns besonders um Wege kümmern, wie man denn mit unangenehmen Gefühlen vor allem zu Rande kommt und wie man sie vielleicht sogar verwandeln kann in einen wunderbaren Zustand. Und dazu haben wir uns eine professionelle Gesprächspartnerin eingeladen. Sie ist Psychologin und Autorin. Ihre Fachgebiete sind die positive Psychologie, wobei es ihr der Humor und das Glück besonders angetan haben. Und gerade in diesen Tagen, da setzt sie einen besonderen Akzent auf den Zustand der Gelassenheit. Herzlich willkommen, Heidemarie Smolka. Hallo.
Hallo, herzlich willkommen.
Ja, worunter leiden denn deiner Meinung, wir kennen uns schon länger, ich darf dich duzen, deiner Meinung die Menschen in der Zeit von Corona ganz besonders?
Naja, so wie du schon angesprochen hast, ist es sehr vielfältig, ja, dieser Druck und dieses Leid, weil auch die Situationen sehr, sehr unterschiedlich sind. Ja. Manche sind überfordert, wenn sie drei kleine Kinder zu Hause haben und gleichzeitig Homeoffice machen sollen. Andere sind einsam und denen fällt die Decke auf den Kopf, weil sie halt zu Hause bleiben müssen und alleine sind. Wiederum andere haben immensen Druck, weil sie finanzielle Sorgen haben und nicht wissen, wie es weitergeht. Und was, glaube ich, für alle gerade sehr belastend und auch fordernd ist, das sind diese vielen, vielen Fragezeichen, die in der Zukunft liegen. Ja, das ist ja ein großer Fragezeichenhaufen vor uns. Und das ist uns auch sehr unbekannt. Damit waren wir noch nie konfrontiert, dass die Zukunft so viele Fragezeichen hat und wir nicht wissen, wie es auf ganz vielen Ebenen weitergeht. Ja, dann kommt natürlich auch noch die Sorge dazu, zu erkranken. Ja, das ist natürlich für viele auch noch ein Thema. Oder dass die Eltern oder die Großeltern erkranken. Also es ist extrem vielschichtig gerade. Ja, bei jedem sieht es ein bisschen anders aus, dieses Potpourri.
Wenn man so diese unangenehmen Gefühle anschaut, von Sorgen bis hin zu wirklich wütend oder Angst oder gar Panik, was tut sich denn da eigentlich im Körper? Wie kommen die denn da so zustande? Wie kommen diese Gefühlsmischungen zustande? Weil erst wenn wir das wissen, können wir vielleicht auch wirklich was Effektives tun damit oder dagegen.
Naja, da ist es wieder so, dass das eben gerade sehr unterschiedlich ist. Also zum Beispiel eine Angst, wenn wir jetzt mal die Angst hernehmen als ein Beispiel, das ist ja eine sehr wichtige Emotion. Also diese evolutionstheoretisch hat die einen großen Auftrag und wir können froh sein, dass es diese Emotion gibt, weil ohne Angst wären wir nicht mehr da. Ja? Das heißt, die schützt uns ja auch vor etwas und sie bringt uns auch diese Energie zum Beispiel zum Flüchten oder zum Kämpfen. Ja? Die dritte Variante wäre dann das Todstellen, was im Moment vielleicht eher so für viele der Fall ist. So, ja, was kommt jetzt? Luft anhalten und innehalten. Aber diese Gefühle haben eben immer also auch auf der körperlichen Ebene eine Funktion. Ja, dass ich mich eben zurückziehe oder dass ich in Aktion trete, dass ich aktiv werde. Zum Beispiel die Wut. Ja, die Wut tritt auf, wenn ich vor einer Ungerechtigkeit stehe oder mich ungerecht behandelt fühle oder mich in Not fühle. Und die Wut hat den großen Vorteil, dass sie mir Energie zur Verfügung setzt. Weil nur in der Wut habe ich eben dieses Aktionspotenzial, dass ich in eine Aktion trete, was manchmal gut und manchmal schlecht ist.
Ich kenne das. Ich kenne das, ich bin ein Betroffener. Mir geht es beim Laufen so. Wenn ich draußen laufe und die, sagen wir mal, die ersten 3, 4, 5 Kilometer, wenn ich noch mit mir kämpfe und der Körper sagt, Alter, warum machst du das? dann sind es wirklich wütende Gedanken oft. Und zwar gar nicht reale, sondern sehr oft konstruierte Szenarien, die ich mir ausdenke, wo ich immer der Loser bin und das macht mich wütend gemeinhin, das lasse ich mir nicht gefallen und daraus entsteht dann ein Schub von was weiß ich welchen Hormonen, Endorphine sind es nicht, die mich einfach zum Laufen bringen. Ein gefährliches Spiel. Was meine Frage, liebe Heidemarie, wäre ja, angesichts der vielen Möglichkeiten, die wir jetzt durch die Digitalisierung haben, in dieser Krise emotional zu überleben. Und damit meine ich von der Sucht nach Neuigkeiten bis hin zu Hörbüchern, die uns in ganz andere Welt transportieren. Warum sind wir trotzdem einsam? Warum sind wir trotzdem ängstlich? Warum vertrauen wir nicht, dass wir auch diese Krise wie die anderen 4,5 Millionen Krisen, die wir in den letzten 7 Millionen Jahren der Entwicklung mitgemacht haben und überstanden haben, auch diese überstehen. Warum ist es jedes Mal neu?
Naja, es ist eben genau, weil es neu ist, stresst es uns so und macht es uns so viel Angst, weil alles, was neu ist, ist unbekannt. Ja? Und da habe ich noch nicht mein Repertoire, wie gehe ich damit um? Und wie gesagt, wir haben jetzt gerade so viele Fragezeichen vor uns, und das ist uns unangenehm. Es ist uns lieber, wenn wir wissen, was kommt auf uns zu. Und ich weiß dann auch, wie kann ich damit umgehen. Ja? Und es ist jetzt weniger so im Sinne, in den meisten Fällen zumindest, von einer positiven Neugierde. Das könnte es ja auch sein, dass ich mir denke, wow, ich bin Zeitzeuge von einem Riesenereignis. Ja? Was kommt als Nächstes? Ja? What comes next? Ich könnte ja auch da mit einer Neugierde hineingehen. Aber wenn es zu groß ist, das Neue, dann tendieren wir eben eher in die Angst zu gehen, was in gewisser Weise schon auch Sinn hat, ja? Dass ich vorsichtig werde, dass ich mal mir das anschaue, mal betrachte und nicht gleich hineinstürze. Hat schon seinen Sinn auch. Ja? Aber zum Thema Angst möchte ich auch sagen, ich finde es auch ganz wichtig, der Angst Raum zu geben. Das heißt, die darf auch da sein. Und es ist jetzt nicht Sinn, auch nicht im Sinne der positiven Psychologie, dass ich diese unangenehmen Gefühle alle nur wegschiebe und versuche, sie ganz schnell loszuwerden. Die Angst ist jetzt berechtigt, die Angst darf da sein. Ich soll auch drüber reden mit anderen. Aber wichtig ist mir dabei, dass ich schaue, wie oft rede ich drüber und wie lang rede ich drüber. Also wenn ich zum Beispiel mit jemandem telefoniere, dann wirklich einmal ganz bewusst zu beobachten, ich telefoniere jetzt mit jemandem 10 Minuten, wie viele Minuten davon rede ich über ein Problem, über meine Angst, über meine Sorgen. Es soll nicht 10 Minuten sein, sondern es sollen vielleicht 6 Minuten sein oder 7 und die restlichen 3 Minuten rede ich über was Positives, was ich mir heute noch Feines mache oder was ich mir für einen Film angeschaut habe oder wie ich mich darauf freue, wenn ich irgendwann mal wieder in einen See hupfen kann oder was auch immer. Also da ein bisschen schon auch Gedankenhygiene zu betreiben, wie viel Raum bekommt welches Thema. Also die Angst bekommt Raum, ja, und Zeit, aber dann ist auch mal wieder gut und dann hole ich mir ein positives Thema her und schaue.
Darf ich? Ich habe ja generell immer Angst vor der Angst. Und zwar, weil ich ja weiß, dass aus Angst, ich sag mal, gerne mal auch Aggression wird. Ja, so. Und jetzt wird es natürlich eng, weil Aggression braucht Ziele. Und da ist die Politik natürlich ein Geschenk und da ist auch Europa, wie wir jetzt schmerzhaft erkennen müssen, ein Riesenhinweis. Und das geht ja nicht. Meine Frage, liebe Heidemarie, kann ich meine Angstgefühle umwandeln in etwas Positives, Konstruktives, in Disziplin, in Zuversicht oder klar in Proaktivität?
Ja, also ein ganz wichtiger Zwischenschritt ist so aus meiner Erfahrung und auch aus meiner Arbeit heraus, dass ich von einer unangenehmen Emotion nicht gleich in eine angenehme gehe, sondern da braucht es aus meiner Sicht einen wichtigen Zwischenschritt, nämlich eine neutrale Sichtweise. Ja, die mir eine sachliche Betrachtung der Situation ermöglicht und die mir auch die Akzeptanz ermöglicht. Und ich habe da eine Methode entwickelt, wenn ich die kurz vorstellen darf.
Cool.
Ja, die ist wirklich sehr einfach und die bringt sehr viel. Ich habe nämlich die Idee, dass ich in meinem Raum, wenn ich jetzt auch im Wohnzimmer bin zum Beispiel, dass es einen bestimmten Platz gibt, den nenne ich die Raunzerzone. Ja, dafür habe ich so ein Plakat gemacht. Weiß nicht, ob man das jetzt mal so.
Ja, super.
Das lege ich im Wohnzimmer auf den Boden. Da wird nicht nur geraunzt, sondern da stelle ich mich auch hin, wenn ich mir Sorgen mache, wenn ich Angst habe, wenn ich über ein Problem nachdenke. Dann kann das in dieser Zone stattfinden. Ja, das liegt an einem bestimmten Platz. Und dann gibt es einen Platz, ich hoffe, das sieht man so ungefähr, Gute-Laune-Zone. Ja, ist auch so ein Plakat, kann man sich, wenn einem langweilig ist, selber malen. Und das hat wieder einen anderen Platz. Ja, das lege ich jetzt da so nach links am Boden. Da gehe ich hin, wenn ich gut drauf bin, wenn ich was mache, was mir taugt. Und was jetzt das Wichtige ist, dazwischen gibt es das, die Neutralzone.
Genau, ja? Neutrale Zone.
Und so wie da drüber schon steht, so ist es. Ja, es ist, wie es ist. Und das ist manchmal ein wichtiger Zwischenschritt, der vergessen wird. Weil wenn ich jetzt sage, um Gottes Willen, und es ist gerade alles so schrecklich, es ist gerade alles so furchtbar, schaffe ich nicht diesen Weitsprung da hinüber, zu sagen, es ist super und es taugt mir, sondern da braucht es diesen Zwischenschritt, es ist jetzt so. Das ist jetzt etwas, was ich nicht verändern kann. Ja, da habe ich keinen Einfluss drauf. Und das ist eine gute Voraussetzung eben für Akzeptanz. Und diese Akzeptanz ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass ich dann etwas Gutes draus mache. Und das wird manchmal vergessen, weil dieser Weitsprung von einem unangenehmen Gefühl zu einem angenehmen, der ist oft zu weit.
Und dieses Gefühl der Gelassenheit, mit dem du dich ja besonders auseinandersetzt diese Tage, wo du auch einen Online-Kurs dazu anbietest, den es, glaube ich, für einen Monat um wohl feile 12 Euro gibt, also das ist wirklich schön und leistbar. Ist das so ein neutrales Gefühl, wo man sich dann von einem, ja, vielleicht eher sumpfigen hinüber zu einem eher lichten Gefühl handeln kann? Oder ist das was anderes? Mehr so eine generelle Gefühlsstimmung, die du empfehlen würdest?
Na, die Akzeptanz ist eine Vorstufe, würde ich sagen, zur Gelassenheit. Ja, wenn ich einmal es geschafft habe, in dieser Akzeptanz, in dieser Neutralzone zu sein, dann habe ich die beste Voraussetzung für Gelassenheit. Aber die Gelassenheit per se ist dann nicht mehr nur sachlich, nüchtern und so eher ein bisschen langweilig, ja, sondern da kann dann schon auch was Feines passieren. Also wenn das sich gelassen etwas betrachtet. Und die Gelassenheit hat eben auch diese wichtige Zutat von Ruhe und von Besonnenheit, weil das ist das, was wir auch gerade so brauchen, dass wir nicht irgendwie hektisch, irgendwie panisch überlegen, was muss ich jetzt machen, was muss ich jetzt machen. Dieses langsam und Schritt für Schritt, ja, ist eine ganz wichtige Zutat, ist auch eine sehr wichtige Zutat für Weisheit. Weisheit hat immer was mit Besonnenheit zu tun. Und Weisheit können wir gerade sehr gut brauchen. Und eine wichtige Zutat auch noch zur Gelassenheit ist aus meiner Sicht, also so wie ich zumindest definiere, ist auch noch Zuversicht. Mhm. Ja, also das Wissen, es wird auch wieder gut. Es ist gerade schwierig, wir haben gerade ziemlich eine herausfordernde Zeit, aber das Wissen, irgendwann mal wird es auch wieder gut.
Jetzt sind gerade Weisheit hängt mit der persönlichen Lebenserfahrung zusammen und auch mit der Möglichkeit, also Weisheit ist man nicht für sich selber, sondern auch mit und für andere. Weisheit ist so etwas, wo man sich selber Ratschläge gibt, aber vielleicht auch anderen helfen kann. Aus meiner Sicht, Zuversicht ist vielleicht etwas, was man gewohnt ist oder was man vielleicht schon aufgebaut hat durch eine bestimmte familiäre Prägung oder einen Lebenslauf, der einen mit Selbstwirksamkeit versorgt, also wo man das Gefühl hat, man hat auch die Dinge im Griff, selbst wenn sie völlig aus dem Lot sind. Das sind ja eigentlich schwierig zu erreichende Zustände, Weisheit und Zuversicht. Gibt es da auch Abkürzungen, Quick Wins, schnelle Wege dorthin?
Ja, die ist gierig. Die ist gierig. Ja,
ich merke schon. Also bei der Weisheit braucht man mehr Geduld als bei der Zuversicht. Die Weisheit hat wirklich sehr viel mit Lebenserfahrung zu tun. Ja, deswegen spricht man auch sehr oft von der Altersweisheit, weil eben durch die biografischen Ereignisse man diese Kompetenz erwirbt und auch aus der Erfahrung heraus, dass ich eben unterschiedlichste Hürden gut genommen habe. Das heißt, das braucht viel Zeit, die Weisheit üblicherweise. Es ist eher unüblich, dass ein sehr junger Mensch schon sehr weise ist, ja, was man aus der Weisheitsforschung weiß. Aber bei der Zuversicht ist es ganz anders. Das ist etwas, was ich natürlich zu einem Teil in die Wiege gelegt bekomme und auch von meiner Familie vorgelebt bekomme. Aber das ist auch etwas, was man wirklich ganz aktiv trainieren kann. Dass ich schaue, was ist meine Gewohnheit? Wie ist mein Gehirn trainiert? Habe ich im Laufe eines Tages eher viele Grübelgedanken und Negativbewertungen und pessimistische Sichtweisen? Oder ist mein Gehirn eher trainiert in Optimismus? Und das kann man wirklich trainieren. Ja? So wie man Klavierspielen lernen kann, kann ich auch Optimismus lernen. Also was braucht es, damit ich Klavierspielen lernen kann? Üben.
Aber üben, ich warne. Üben. Ich warne gerade davor, denn es heißt ja allgemeinhin, willst du ein guter Pianist werden, musst du 10.000 Stunden üben. Und dann kannst du überhaupt anfangen. Das heißt auch, Zuversicht will geübt sein. Und wohl
aber
dem, der
früh nicht 10.000 Stunden.
Nicht? Keine? Okay, dann lass ich mit mir reden. Weil sonst die Lebenszeit habe ich nicht mehr.
Wir sind jetzt sehr neugierig auf praktische Tipps, oder? Spüre ich das richtig in unserem Zwiegespräch? Liebe Heidemarie, es gibt ja zum Beispiel diesen Online-Kurs in Gelassenheit. Was erwartet einen Zuseher, Zuhörer denn da oder Leser? Wie funktioniert das? Und gibt es vielleicht ein Beispiel, dass wir schon ein bisschen da hineinschnuppern dürfen, wie das ausschaut?
Ja, also das ist eben, das funktioniert so, dass die Personen da 30 Tage lang jeden Tag ein E-Mail bekommen mit unterschiedlichsten Ideen. Das Spektrum ist da sehr breit, weil ich auch weiß, dass die Bedürfnisse sehr unterschiedlich sind, weil die Themen eben und die Situationen gerade sehr, sehr bunt gemischt sind. Aber es ist zum Beispiel das Thema Akzeptanz, was wir schon besprochen haben, ist auch eines der Themen. Ja? Dann ist zum Beispiel auch, was ich gestern gehabt habe, was auch sehr spannend ist, ich kann auch über den Körper Einfluss nehmen auf meine Gefühlswelt. Das finde ich auch etwas sehr Spannendes, sehr Hilfreiches und vor allem sehr Alltagstaugliches. Wir kennen ja alle diese Regeln der Körpersprache. Ja? Das heißt, ich sehe einen Menschen an, wie ist denn der gerade drauf? Ich sehe an der Mimik, an der Haltung und auch vielleicht an der Gangart, ob dieser Mensch jetzt gerade sehr traurig ist oder ob der gelangweilt ist oder ob der wütend ist. Das sieht man an vielen Variablen. Ja? Das heißt also, eine bestimmte Stimmung erzeugt eine bestimmte Körpersprache. Und das Geniale ist, es funktioniert auch in die andere Richtung. Das heißt, ich kann auch über die Körpersprache meine Stimmung beeinflussen. Das kann man ganz einfach an sich selber ausprobieren, wenn man ein Stückchen geht, ja, dass ich zum Beispiel mal mein Tempo variiere. Was macht es mit mir, wenn ich ganz langsam gehe? Was macht es, wenn ich schneller gehe? Was macht es, wenn ich noch schneller gehe? Was macht es, wenn ich einen Wechselschritt mache? Was macht es, wenn ich einen Hüpfer einbaue? Ja? Und es ist zum Beispiel eine gute Idee, Kinder nachzumachen, wie kleine Kinder gehen, weil die gehen jetzt nicht normal, ja, was auch immer normal sein mag, sondern die haben immer irgendein Hopsen und ein Hupfen und die Erwachsenen sagen meistens, geh gescheit. Ja. In Wirklichkeit sollten wir eher die Kinder nachmachen und auch so hüpfen und hopsen, weil das automatisch etwas mit einem macht. Ich kann nicht durch die Gegend hüpfen und hopsen und dabei traurig sein. Geht nicht. Ja. Also das wäre so ein Weg auch, dass ich über meine Körpersprache so nach der Methode fake it until it's real. Ja? Tu so als ob und irgendwann einmal glaubst du es dir selbst, dass es gerade eh fein ist.
Für die harten Fälle empfehle ich einen Boxsack.
Ist auch ein Abreagieren, ja genau.
Ja, ja. Ja. Hauptsache, wir lassen es nicht an der Allgemeinheit los. Wie dünn ist eigentlich die Demarkationslinie zwischen Gelassenheit und Phlegma?
Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Ich würde auch noch zum Phlegma dazu holen, das ist nämlich auch nahe dran und etwas Gefährliches, nämlich die Resignation.
Ja.
Ja?
Ja.
Das darf man nicht verwechseln. Aber eben die Zuversicht, die Gelassenheit hat eben Zuversicht in sich, ja? Und diese Idee von es wird wieder und wir schaffen das, das hat die Resignation natürlich gar nicht. Resignation ist eh wurscht, hat eh alles keinen Sinn, ja, deutsch gesagt. Und das Phlegma ist dann dieses, na, ich mache gar nichts, ich lege mich jetzt in mein Sofa und bewege mich gar nicht mehr. Ja.
Das heißt also, Resignation bringt keine Weisheit, Gelassenheit zumindest die Chance auf Weisheit.
Ja.
Hey, gelernt.
Darf man sich das wünschen, dass Menschen sich so auch in der Masse hin mehr zur Gelassenheit entwickeln? Ist das etwas, was jetzt irgendwie bevormundend wäre, oder ist das etwas, was nicht nur dem Einzelnen, sondern auch der Allgemeinheit guttun würde?
Würde ich auf jeden Fall zustimmen, ja, dass das gerade sehr brauchbar wäre.
Ja, wenn wir die Herdenimmunität in die Schubumkehr bringen, dann wäre das ungefähr sowas, oder?
Ja. Herdengelassenheit meinst du?
Herdengelassenheit, ja.
Es könnte auch die Gelassenheit viral werden, ja? Das wäre schön.
Ja, bitte.
So soll es sein, das ist doch schön. Die Zuversicht und die Gelassenheit viral. Wunderbar.
Hilft das, was ich auch noch sehr spannend finde als eine Idee, ist das, dass die Überlegung, dass all unsere Sorgen und unsere Ängste kommen ja von unseren Gedanken. Weil die Angst ist ja nicht real. Es ist ja nicht, dass jetzt ein wilder Tiger vor mir steht. Das wäre real. Ja? Sondern die Angst, die wir jetzt haben, die ist ja in unseren Köpfen. Die ist genährt von den Medien, ja, und von den Gesprächen und Gedanken und von dem Gedankenkarussell. Das heißt, die Angst kommt von den Gedanken. Und das finde ich auch spannend und hilfreich, weil wie kann ich dann auch noch eine andere Möglichkeit meiner Angst Herr werden, dass ich mal meine Gedanken stoppe. Mal nicht denken. Das sagt sich jetzt natürlich ganz leicht. Wie geht das? Ja, wie soll ich nicht denken? So wie denke nicht an den rosa Elefanten, dann ist auch der rosa Elefant da. Aber das geht eben zum Beispiel, indem ich meine Aufmerksamkeit ganz in die Gegenwart hole. Zum Beispiel über die Atmung. Dass ich meine Aufmerksamkeit ganz auf meine Atmung richte, ja, und ganz bewusst beobachte, wie atme ich ein und wie atme ich aus und wo überall spüre ich das. Vielleicht ist es auch noch gut, die Augen zu schließen und beobachten, wie mit jedem Atemzug sich der Brustkorb hebt und wieder senkt und wie die Luft durch die Nase einströmt und wieder ausströmt. Das heißt, die Aufmerksamkeit ist ganz auf das Atmen gerichtet und damit machen meine Gedanken mal Pause. Und diese Pausetaste tut meinem Hirn gut, aber vor allem meiner Seele. Ja, dass ich mal nicht grübel, dass mein Gedankenkarussell eben mal eben Pause macht und ich danach wieder ruhiger bin und wieder beruhigter bin und nicht in diesem Teufelskreis drinnen.
Ich atme schon.
Sehr gut, ich auch, ja. Du machst das wunderbar, man muss gleich mitmachen. Ist das ein guter Weg, weil man muss ja heutzutage schon sagen, es macht Sinn, informiert zu bleiben. Also sich von Qualitätsmedien auf dem Laufenden halten zu lassen, macht dieser Tage Sinn, auch um das Gefühl zu haben, man weiß, was los ist, man weiß, welche Maßnahmen einzuhalten sind, wie zum Beispiel jetzt die Mundschutzmasken im Supermarkt. Man ist quasi Teil der Gesellschaft, das gibt ja auch ein bisschen Sicherheit. Gleichzeitig könnte man, wenn es einen zu sehr aufregt, dann zum Beispiel das Atmen üben. Meinst du das so, dass man das auch so abwechseln kann?
Ja, auf jeden Fall. Also zu diesem exzessiven Nachrichtenschauen, ja, dazu würde ich auch nicht gerade raten. Wenn ich jetzt schon ein ängstlicher Mensch bin und in großer Sorge, ist natürlich die große Gefahr, speziell jetzt, wenn man viel zu Hause ist oder nur zu Hause, dass man dann eine Nachrichtensendung nach der anderen sich ansieht. Das würde ich auch bewusst beschränken und vor allem dann einen wichtigen Gegenpol schaffen. Jetzt habe ich mir Nachrichten angeschaut, jetzt lese ich ein feines Buch oder jetzt gehe ich in die Badewanne, mache es mir fein, jetzt drehe ich mir eine super Musik auf und jetzt tanze ich vielleicht dazu. Also immer so auf diese Balance achten, wenn ich mir jetzt mich mit etwas Schwierigem beschäftigt habe, jetzt mache ich wieder was Feines. Ja, dass es da einen Ausgleich gibt in mir, weil sonst wird das immer größer und immer schwerer und ich komme dann gar nicht mehr raus.
Wunderbar, das waren perfekte Schlussworte, oder Alex? Was sagst du?
Ich lerne auch, dass wir, selbst wenn alles Quatsch ist, dass wir immer noch eine Chance auf Weisheit haben. Das gibt uns Mut. Und mir fällt genau die neutrale Zone.
In diesem Sinne, alles Gute Ihnen zu Hause. Vielen Dank fürs Dasein, Heidemarie Smolka. Alles
Sehr
Gute,
gerne.
bis bald.
Walzer
und Göbel.
Europa
gefühlsecht.